So, wir starten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, neue Gesichter zu sehen und möchte euch wirklich auch jetzt offiziell herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid zum Seminar, im Kreuzlichtseminar und zum Fach Bibelkunde, Altes Testament. Wir sind schon seit knapp einem Jahr da unterwegs. So, ihr habt aber noch nicht viel verpasst. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Genau, wir sind jetzt beim vierten Buch Mose. Und da für all die, die heute zum ersten Mal dabei sind, könnt damit hineinsteigen. Für die anderen hoffe ich, ein Stück wieder weitergehen. Ich hole euch ab, erinnere euch das, für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind, dass ihr wisst, was wir machen und wo wir uns gerade befinden. Also wir arbeiten uns durch das Pentateuch, durch die fünf Bücher Mose. Und mit dem großen Anliegen, die Einheit dieser fünf Bücher Mose zu entdecken. So im ganzen Altes Testament, aber jetzt in dem ersten großen, wichtigen Teil des hebräischen Alten Testaments, das ist die Tora. Und dann kommen die Propheten und dann kommt die Weisheitsliteratur. Also in dieser Dreiteilung unterrichte ich das Altes Testament. Nicht in der Fünfteilung, wie es zum Beispiel in unserer Bibel zu finden ist oder. Ja, sondern in der Dreiteilung. Also so wie Jesus das Alte Testament gelesen hat, so lese ich es auch gerne. Wer weiß, an welcher Stelle Jesus uns sagt, wie er das Alte Testament gelesen hat? Das ist jetzt Seminar für die alten Hasen. Das muss sitzen. Sonst mache ich bald einen Test. An welcher wichtigen Stelle, für mich sehr zentral und wichtigen Stelle, hat Jesus das Verständnis, die Aufteilung und den Inhalt des Alten Testaments definiert? Ich verrate euch, in einem Evangelium hat er es mal gesagt. Lukas 24, 44, was hat er gesagt? Musste nicht alles erfüllt werden, was über mich geschrieben steht? In Mose, Propheten und in den Psalmen. Und wenn er mit Psalmen sagt, dann ist das Synonym für den großen dritten Teil, das heißt Weisheitsliteratur. Und er sagt, er musste nicht über mich alles erfüllt werden, was da über mich geschrieben steht. Und dann heißt es, und dann öffnet er ihnen das Verständnis. Und dann heißt es, und die Emmaus-Jünger gesagt, brannte nicht unser Herz, als wir dieses Verständnis jetzt bekommen haben und dass wir zum ersten Mal das wahre Verständnis des Alten Testaments oder der damaligen Bibel haben. Und Jesus sagt, es geht um mich. Und mit dieser Perspektive und mit dieser Ausrichtung unterrichte ich auch das Alte Testament, lese ich das Alte Testament und erfreue mich an diesem Alten Testament. Letztendlich geht es um die Botschaft von Jesus Christus und sein großartiges Werk der Erlösung. Und das ist genauso das Alte Testament und genauso die fünf Bücher Mose. Sowohl das erste, zweite, dritte und das vierte Buch Mose hat was mit Jesus und seinem Erlösungswerk für dich und für mich zu tun. Und das zu entdecken oder das zu lehren, das zu verstehen, das ist mein Anliegen. Ich habe jetzt schon etwas vorgeschrieben, damit ich nicht euch permanent den Rücken zu drehe, aber das mag ich eigentlich nicht, weil ihr guckt permanent dahin und nicht zu mir. Ich erkläre das kurz. Also die ersten drei Bücher haben wir schon durchgearbeitet. Das erste Buch Mose redet von der Erwählung und von der Berufung des Volkes Gottes, ja? Da will ich jetzt nicht zu tief wieder, sonst ist die Zeit wieder rum und ich kriege Ärger. So. Also das erste Buch Mose beschreibt uns das Erwählungsprinzip. Ich erinnere nur an Abraham, wie Gott Abraham aus den Nationen heraus erwählte, obwohl er Gott nicht gesucht hatte und nicht nach ihm gefragt hatte. Und Gott sprach und ruft Abraham hinaus. Das ist die Erwählung. Und dann beruft er ihn und sagt, in dir werden gesegnet werden alle Völker der Welt. Und in dir und in deinem Samen. Und da beginnt das Evangelium eigentlich. Denn dieser eine Same ist nicht weniger als Christus selbst. Das heißt, die Geschichte der Erlösung beginnt mit der Erwählung eines Volkes Gottes und aus diesem dann der Messias, der Nachkomme, der Erlöser kommen wird. Und Abraham ist somit auch der Vater der Völker und dein und mein Vater im Glauben. Ja? Das ist eine tiefe, herrliche Wahrheit. Mögen wir da mehr durchsteigen, weil ich glaube, das ist lohnenswert. Mit dem Fokus, und das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, ich möchte euch immer was auch Neues, auch für die anderen bei der Wiederholung. Der Fokus im ersten Buch Mose liegt ganz stark auf Gott, dem Vater, dem Souveränen, der einen Ratschluss fasst. Das heißt, hier greift Gott hinein und offenbart sich selbst. Da ist nicht der Mensch der Suchende, nicht der Mensch der Fragende, sondern Gott naht sich dem Menschen und Gott begegnet den Menschen aus seinem freien, souveränen Willen heraus und ich würde sagen, aus seinem souveränen Plan heraus, weil er will Mensch. den Menschen haben. Er will ihn retten, er will ihn erlösen, er will sich ein Volk als Eigentum heiligen. Das will Gott. Und in diesem Ratschluss handelt er. Und so haben wir ganz stark im ersten Buch Mose so Gott als den Vater, der Ursprung aller Dinge. Es beginnt mit der Schöpfung und mit allen Dingen. Ja? Der Ursprung aller Vaterschaft. Das erste Buch Mose. Das zweite Buch Mose führt dann hin, wie ist es möglich, dass eben so ein Volk aus den Heiden, denn letztendlich ist Abraham ein Heide gewesen, wie kann Gott sich ein Volk, ein unreines, ein sündhaftes Volk nehmen, in seine Gegenwart bringen und mit ihm Gemeinschaft haben? Wie geht das? Wie kann er sie zu sich bringen? Und dann kommt das Erste, was wichtig ist, Gott muss sie erlösen, Gott muss sie retten. Und das ist die Botschaft des zweiten Buch Moses. Diese ganze Thematik der Rettung. Gott rettet das Volk aus der Gefangenschaft. Dazu werde ich gleich im vierten Buch Mose noch kurz drauf eingehen, weil das uns die Hintergrundfolie auch ein Stück weit aufzeigt. Also, da haben wir die Erlösung und die Rettung des Volkes. Das ist das zweite Buch Mose. Ich erinnere euch nur an den Auszug aus Ägypten, auf welche Art und Weise Gott das aus Ägypten herausführt. All das verkündigt und illustriert, was Errettung ist. Der Höhepunkt, dass das Volk errettet und gerettet werden konnte, erlöst werden konnte, war was? Das Passa. Genau. Und wir wissen, wer das Passa ist? Ja. Das ist die Vorschattung, das ist eine weitere Konkretisierung des Erlösungswerks Jesu Christi. Abraham musste auch ein Opfer darbringen. Gott sagt, nee. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, ein Tier muss geopfert werden, und um die Schuld Adam und Evas zu bedecken. Also dieses Bild, dass da eine stellvertretende Sündung und ein Opfer dargebracht wird, um die Gnade Gottes zu empfangen, zieht sich durch die Bibel durch. Und hier wird es noch mehr konkretisiert. Da bekommen wir ganz viele Details über, wie das Passa gehalten werden soll. Wir, im Rahmen unserer Gottesdienste, Bibelstunde, ist es mir permanent präsent, weil, wenn es darum geht, in Eile und in Hast und das heißt mit der Bereitschaft, Bereitwilligkeit, mit Wachsamkeit, es geht gleich los, und also da ist auch einiges zu entdecken, und wir haben auch einiges auch schon miteinander entdeckt. So, das ist im Fokus, in dem zweiten Buch Mose steht dann der Sohn. Oh, das ist hier eigentlich. Aha, voll gut, dass ich es wegmachen kann. So, also, da steht der Sohn. Das heißt, da wirkt der Vater durch den Sohn, und hier geht es um die Erlösung durch das Passahlamm. Ja, Rettung. Dann kommen wir zum dritten Buch Mose. Und während da erwählt und berufen, erlöst und gerettet, haben wir im dritten Buch Mose die Rechtfertigung und die Heiligung des Volkes. Gott führt sie heraus, er muss sie erstmal befreien von dieser Knechtschaft. Die waren versklavt, und da muss sie da erstmal grundsätzlich rausholen. Und jetzt ist wichtig, die Rettung heraus aus der Gefangenschaft in Ägypten und der Versklavung unter Pharao garantiert ihnen noch kein neues Wesen, garantiert ihnen noch kein neues Denken. Die sind dadurch noch nicht besser oder schlechter, die sind halt nur an einem anderen Ort und gehören niemand anderem mehr. Und, aber von ihrem Wesen sind sie Sünder, sind verdorben, Rebellen, all das. Und dann beginnt das, was... Und ich sage, das Zentralstück des ganzen Alten Testaments ist, und für meine Begriffe aber auch am wenigsten geliebten und am wenigsten gelesenen Buch der Bibel oder des Alten Testaments, ist das dritte Buch Mose. Voller Gesetze auf den ersten Blick und viel Opfer und die ganzen Dinge, die liest man nicht schön so abends zum Einschlafen. So, aber das verkündigt uns die Notwendigkeit der Rechtfertigung und die Notwendigkeit der Heiligung. Und in diese zwei Bereiche ist das dritte Buch Mose aufgeteilt. Der erste Bereich ist die Rechtfertigung. Was muss es für Opfer haben? Was muss alles geschehen? Was muss man tun, damit man von Gott gerechtfertigt wird? Und dann merkt man, oh, das ist eine Menge. Und dann kommt der zweite Teil vom dritten Buch Mose. Was muss man tun, um an dieser Rechtfertigung zu bleiben? Was muss geschehen, damit ich nicht da rausfalle? Denn man fällt raus. Und das hat was mit der Heiligung. So. Hier, das dritte Buch Mose, beschreibt die Stellung. Das heißt, wir werden an die Stelle, oder wir werden so behandelt, an der Stelle des Opfers zum Beispiel. Das heißt, wenn das Volk ein Opfer dargebracht hat, hat Gott mit dem Opfer so gehandelt, als ob er mit dem Volk gehandelt hat. Das hat bei den Menschen noch nicht viel geändert. Aber Gott Aber Gott konnte ihn annehmen, obwohl er immer noch schlecht ist, obwohl er immer noch ein Sünder ist, obwohl er immer noch rebelliert und all diese Dinge. Und wenn Gott da nichts tun würde, würde er ihn einfach vernichten müssen. Und er könnte in seiner Gegenwart nicht sein. Denn ab dem Moment, wo Gott dem Volk nahte und mit ihm reden wollte, Gemeinschaft haben konnte, was geschah da? Wer weiß das? Ein verzehrendes Feuer in der Wolke und dann, also 2. Buch Mose am Berg Sinai, und die kriegen Panik. Und die sagen, wir sterben, wir können in der Gegenwart Gottes nicht bleiben. Gott ist heilig, der Mensch ist Sünder, das geht nicht. So muss er grundsätzlich in eine Rechtfertigungsstellung, in eine Heiligungsstellung gebracht werden, dass Gott ihn, so wie er ist, erstmal überhaupt annehmen kann. Und Gott macht, schafft etwas, das es möglich macht, Stellvertretung. Und Stellvertretung, das heißt, er nimmt dich und stellt dich an eine andere Stelle, wo er mit dir so umgehen kann, als ob du gerecht und heilig bist. Und das ist für mich eins der größten Wahrheiten des Evangeliums. Dass Gott mit dir so umgeht, als ob du der Sohn Gottes selbst bist. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber es ist so. Könnt ihr das glauben? In dem Maße ihr das glaubt, wird Frieden in euer Herz strömen, wird Freude in euer Herz strömen und Gewissheit eurer Rettung in euer Herz strömen. In dem Maße, wo wir daran zweifeln, dass Gott das in seinem Sohn dieses Werk vollbracht hat, werden wir zweifeln, obwohl wir eigentlich seine sind, werden wir aber denken, oh, ich bin's nicht. Und der Herr sagt, aber du bist doch, nein, ich weiß nicht. Und das ehrt übrigens Gott nicht. Das macht, gibt ihm keine Ehre. Es gibt keine Ehre, wenn wir an Gott zweifeln, dass er in der Lage ist, dich und mich zu heiligen, zu rechtfertigen, zu erlösen. Also das ist, ich halte es für einen sehr wichtigen Punkt, dass wir da einen tiefen und festen Glauben haben. Können wir aber nur haben, wenn wir von der Schrift her die Wahrheit lernen. Weil das Innere und das trügt. Und heute denke ich so, morgen denke ich so. Und es gibt auch Selbstbetrug. Es gibt viele, die denken, sie sind es und sind es nicht. So, woher, wie kommen wir zu der Gewissheit? Und das ist von der Schrift. Und wenn wir in der Schrift gehen, wenn wir ihr glauben, dann verbindet sich der Glaube mit dem Wort. Und der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Und ich weiß, oh, das gilt mir. Das gilt mir. Also, Rechtfertigung, da hat was mit unserer Stellung zu tun. Das, was Gott mit dem Opferlamm macht, das gilt dir. Das ist so herrlich und es gibt verschiedene Arten von Opfer. Das heißt, Gott behandelt zum Beispiel ein Opfer, das für Sünden steht, es muss verbrannt werden. Es muss geschlachtet werden, das Blut muss geopfert werden. Und das heißt, deine Schuld wird auf das Opfer übertragen. Ihr kennt das, wo die Hand aufgelegt wird und so weiter. Das ist das Bild. Deine Schuld aufs Opfer übertragen und das, was mit dem Opfer geschieht, das muss weg, in die Wüste geschickt werden. Ihr kennt all, wenn nicht, dann einfach nochmal nachlesen, aber ich bin sicher, ihr kennt das. Das heißt, deine Schuld wird übertragen. Dann gibt es Opfer, die heilig sind. Da wird ein fehlerloses Lamm genommen, ohne Fehler und ohne irgendetwas. Und dann wird das geopfert und dann wird das, was er hat, Anführungsstrichen, dir gegeben. Das heißt, Gott nimmt es an, als ob das du bist. Und das ist fehlerlos, es ist sauber, es ist rein. Und dann steigt es wie ein Wohlgeruch zum Himmel. Das muss nicht in die Wüste, sondern das darf zu Gott. Und so gibt es zwei verschiedene Arten von Opfer im 3. Buch Mose. Das Opfer, die Identifikation. Deine Schuld wird übertragen und die Gerechtigkeit wird dir übertragen. Schuld dem Opfertier und vom Opfertier die Reinheit dir. Herrlich, gell? Wenn ich aber das sage, muss jeder vernünftige Mensch machen, was für eine Gerechtigkeit kann ein Tier haben? Was für eine Gerechtigkeit und Heiligkeit kann ein Lamm oder ein Ziegenbock haben? Und spätestens hier müssen wir begreifen, hier sind Schatten und Bilder, die uns auf das eine wahre Opferlamm hinweisen. Und dann, als Jesus kommt und Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, dann muss jedem das Licht aufgehen und sagen, ach, endlich, kein Tier mehr. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, jetzt ist ein für alle Mal das wahre Opfer vollbracht. Darum hören die anderen Opfer alle auf. Sie brauchen es nicht mehr. Warum noch? Könnt ihr euch vorstellen, nachdem Jesus gekommen ist, zu sagen, wir brauchen noch mal ein Schaf. Jesus, vielen Dank für dein Opfer, aber ich opfere weiter ein Schaf. What? Ich bin hier. Wir müssen aufpassen, dass wir die Genügsamkeit Jesu durch diese Dinge, die uns als Schattenvorbilder gegeben sind, dass wir die nicht verachten und dass wir nicht auch Jesus verachten, indem wir bei den Schattenbildern bleiben und nicht bei dem Eigentlichen. So, das ist, ich hoffe, nicht zu lange gemacht zu haben, aber euch, die ihr heute zum ersten Mal dabei seid, damit haben wir uns beschäftigt. In einzelnen Kapiteln und Themen und all diesen herrlichen Feste und all diese Dinge, die einfach alles in dieser Richtung auf Jesus deuten. Und von daher, normalerweise hier, aber heute kommen wir zum vierten Buch Mose. Erwählt und berufen. Abraham im Fokus und die Erzväter. Dann zweite Buch Mose, erlöst und gerechtfertigt. Das ist Israel als Volk, aus Befreiung aus Ägypten, Hinbringung zu Gott selbst. Und dritte Buch Mose, gerechtfertigt und geheiligt. Und jetzt kommt vierte Buch Mose, gedemütigt und geläutert. Denn von Stellung, wie Gott dich sieht, und dahin, dass du so bist, wie Gott dich sieht, ist ein langer Weg. Und wisst ihr, das ist ein Weg durch die Wüste. Das ist ein sehr harter und sehr langer Weg. Und das ist das vierte Buch Mose. Das heißt, in diesem vierten Buch Mose geht es um Heiligung als Prozess. Während das dritte Buch Mose Heiligung als Stellung beschreibt, wer ich in Christus bin, ob ich es wahrnehme oder nicht, in dem Sinne, beziehungsweise ob ich es fühle oder nicht, ob ich es erlebe oder nicht, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was vollbracht worden ist. Und dass ich das im Glauben annehme. Auch wenn ich in meinem Leben Sünde sehe und Fallen sehe und all diese Dinge sehe. Und dass ich allein im Glauben an die Gnade in diesem Erlösung festhalte und sage, Jesus, selbst wenn ich es nicht fühle, und ich kenne Momente und Zeiten, da bin ich nicht in der Lage zu fühlen. Nach der Schrift, da verurteilt mich das Herz. Aber Gott ist größer als mein Herz. Und in diesem halte ich im Glauben, klammere ich mich an das Erlösungswerk Jesu, an meine Stellung in Christus fest. Aber damit begnügt sich Gott nicht. Und er geht mit uns weiter und sagt, wir müssen verwandelt werden in dieses gleiche Bild, durch das wir erlöst worden sind. Und das ist eins von den vielen. Aber ist doch, überlegt euch mal, Gottes Plan ist, euch in dieses ebenfalls, in dieses gleiche Bild zu verwandeln, in das und durch das ihr erlöst worden seid. Das heißt, in der Heiligkeit, Gerechtigkeit, Genügsamkeit, in der Liebe und vollkommene Abhängigkeit in dieses Opfers, in der Person Jesu Christi. Gott sagt, ich will euch so haben wie ihn. Auf den ersten Blick ist das natürlich erschreckend. Man sagt, wie soll das gehen? Und was würde Gott sagen? Oder was sagt Gott? Bei den Menschen ist das unmöglich. Also jeder, der versucht, sich selbst dahin zu bringen, absolut unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er redet hier davon und sagte, bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Sollte mir ein Ding unmöglich sein, Jeremia? Glaubst du, ich krieg's nicht hin? Also wenn ich die Welt durch Wort geschaffen habe, ich sprach und es wurde. Wenn ich dich gemacht habe, ich sprach und du wurdest. Ich hauchte dann den Atem ein und du wurdest lebendig. Sollte mir ein Ding unmöglich sein. Und das Verständnis und der Glaube, wenn es auf mich selbst gerichtet ist, dann zweifle ich, weil ich denke, wie soll ich das hinkriegen? Und jetzt ist der Anspruch, werde wie Jesus. Okay? So, und jetzt ist wichtig, wenn ich das vor Augen habe, und das ist das Ziel, und jetzt reiße ich mich zusammen und jetzt kämpfe ich jeden Tag, ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und man verzweifelt und dann legt man sich noch mehr Regeln auf und noch mehr Kasteiung und noch mehr Abgrenzung und noch und noch und noch und noch. Und statt dass man ähnlicher wird, kommt man immer weiter weg, weil man merkt, ich werde es nie sein können. Das treibt einen wirklich in eine geistliche Depression hinein. Geistliche Depression. Von daher wichtig ist, einen gesunden Blick zu haben. Es beginnt, dass ich meine Unfähigkeit erkenne und annehme, aber dann, dass ich auf den schaue, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und das ist Jesus Christus selbst. Also das vierte Buch Mose ist ganz stark das Thema, wie Gott uns durch Demütigung, das klingt hart, aber durch Demütigung uns läutert, damit wir in dieses Bild hineinkommen, damit wir diesem Bild gleich werden, dass wir dahin kommen, wo wir hin sollen, nämlich ins verheißene Land. So, das ist das, und die 40 Jahre dienen dazu, dieses Ziel zu erreichen. Hat Gott es erreicht übrigens? Hat Gott das Volk aus Ägypten ins verheißene Land gebracht oder nicht? Okay, glaubt ihr das oder ist das für euch nur eine Geschichte? Er hat es getan, oder? Erinnert euch an die letzte Vorlesung. Wie viel sind ungefähr ausgezogen? 600.000. Wie viel sind in der Wüste gestorben? Und wie viel sind ins verheißene Land hineingekommen? 600.000. Merkt ihr was? Komische Rechnung, gell? Wie geht das? In der Wüste ist die alte Generation gestorben und eine neue entstanden. Das alte Leben stirbt in dieser Wüste. Das hat was mit Demütigung und Läuterung zu tun. Das alte Leben stirbt und neues Leben entsteht und das neue Leben empfängt. Das alte Leben kommt nicht ins verheißene Land, nur neues. Paulus sagt, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, wer nicht von neuem geboren wird und eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur geworden ist, wenn ich von Geist Gottes gezeugt und eine Wiedergeburt erlebt hat, vermag nicht in das Land hineinzukommen. Denn übrigens, nur das ist vollkommen. Denn diese Schöpfung ist heilig. Diese Schöpfung ist aus Christus. Diese Schöpfung ist aus dem gleichen Geist gezeugt wie Christus. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das herrlich? Und nur das vermag zu erben. Und dass das geschieht, das ist der Prozess des vierten, im vierten Buch Mose, wie Gott uns dahin bringt. Und das hat eben was mit einem, ich hoffe einfach nochmal diesen Unterschied, dass euch klar ist, es gibt einen Unterschied zwischen Heiligung als Stellung und Heiligung als Prozess. Und wenn man das nicht unterscheidet, dann wird es schief. Und wenn man das vertauscht, auch in der Lehre, dann wird es gefährlich. Entweder kommt man zu einem Verständnis von einem geistlichen Perfektionismus, dass man meint, dass man auf dieser Welt sündlos sein kann und danach hat man schon die größte Sünde begangen, die man tun kann. Denn was sagt die Schrift? Das ist Hochmut, ja. Und dann weiß man, was Gott mit Hochmütigen macht. Er widersteht ihnen. Das ist absolut unmöglich. Und die Bibel sagt, wer sagt, er sei ohne Sünde, der ist nicht im Licht. Johannes, 1. Johannesbrief. Wer sagt, er hatte keine Sünde, ist nicht im Licht. Und was heißt nicht im Licht sein? Das heißt, der steht nicht unter der Wahrheit. Er erkennt nicht. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das ist der Schlüssel. Das heißt, wir müssen dieses Verständnis haben, Instellung haben wir, aber im Heiligungsprozess, wir müssen da fortschreiten und fortkommen. Und wachsen und zunehmen und letztendlich vollendet, wenn Jesus kommt. Vorher nicht möglich. Ich enttäusche euch da, aber ist so. Ja, aber zunehmen können wir. Und glaubt mir, das macht genauso viel Freude und es ist genauso herrlich. Aber zunehmen können wir. Genau. Also, zu der Gliederung komme ich gleich. Ja, das ist meine Art, immer Bücher zu gliedern. Das sieht aus wie Brücken, gell? So. Genau. Ich arbeite gerne mit Spannungsbögen, beziehungsweise ich versuche für mich, die Bücher so einzuteilen, dass ich sie thematisch verstehe. Und wenn ich sie thematisch verstehe, dann kann ich sie merken. Wenn ich mir nur einpauke, da wo ist der Vers und dann Kapitel 1 bis 3, was steht. Aber wenn ich sie verstanden habe und sie einordnen kann, dann mache ich meine Augen zu und dann weiß ich, wo ich da bin und ich weiß, was das Thema ist. Ich unterteile das vierte Buch Mose ebenfalls in drei Teile und die werde ich euch auch heute vorstellen. Bevor ich das tue, ich möchte euch, euch vorlesen. Ich habe für mich in diesem Sommer Hudson Taylor, wie einige wissen, entdeckt, einen Missionar, einen Evangelisten und Verkündiger, der in China ein großes Werk getan hat und in extremsten Umständen, im Prinzip fast allein ein großes Werk aufgebaut hat, beziehungsweise Gott durch ihn. Und mich hat sein Leben beeindruckt, vor allem mich hat Gott beeindruckt, wie er durch ihn das tun kann. Und das hat mich wiederum ermutigt, so, dass der Herr auch mit mir etwas tun kann. Einfach die Größe Gottes, das ist übrigens diese Biografie, wurde mir selbst empfohlen und dann habe ich sie mitgenommen und echt verschlungen. Ich habe einigen schon weiterempfohlen, meine Schwiegermutter hat es vor kurzem gelesen, sagt, boah, das ist nicht einfach zu lesen. Schon fast wie die Bibel, sagt sie. Ja, das ist nicht einfach gute Nachtlektüre, aber wirklich sehr erbaulich. Und dann habe ich so ein Heftchen gekauft, das ich gerne, ich habe mir mehrere von denen gekauft und wenn ich dann zu Krankenbesuch mache, dann schenke ich gerne so ein Heftchen den Leuten, weil da Das sind im Prinzip einzelne Aussagen aus seinen Briefen, die er geschrieben hat, die er gesagt hat, kurz zusammengefasst. Und das, ich oute mich jetzt, das liegt bei mir auf dem Klo. Und das ist meine erste Morgenlektüre. Ich setze mich hin und ich lese es kurz, einen Absatz, und dann bin ich schon mal auch selbst dabei ausgerichtet. Das heißt ja, alles, was ihr tut, soll zur Ehre Gottes tun. So, hier, er schreibt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was man alles zur Ehre Gottes tun kann. Auch das. Gott hat uns auch da so gemacht. Er schreibt, und ich möchte euch einfach das vorlesen, erwarte nicht, deinen Weg immer offen zu sehen, wenn du im Glauben leben willst. Also wenn du im Glauben leben willst. Die Israeliten in der Wüste wurden von Gott geführt. Sie wussten nicht, wann sich die Wolke erheben und das Zeichen zum Aufbruch geben wird. Wenn sich die Wolke erhob, wussten sie es nicht, wohin oder wie weit sie gehen wird. Genauso ist es bei uns. So, das ist eine Anspielung auf das vierte Buch Mose. Die wurden geführt und geleitet durch diese Wolkensäule und die Feuersäule. Sie haben keine Ahnung gehabt, wann sie aufbricht und wann sie wieder lagert. Ob sie einen halben Tag geht oder sie nur 2 Stunden geht, ob sie nur 3 Kilometer oder 500 Meter. Und wie sie es getan hat, so mussten sie es auch tun. Du hast zwar keine Ahnung, aber du musst ihr folgen. Und wenn du ihr folgst, kommst du ans Ziel. Und in diesem Glauben, in diesem Vertrauen auf die Führung von dieser Wolken und auf die Führung von dieser Feuersäule, dementsprechend mussten sie ihr folgen. Das ist für mich Heiligung als Prozess, das Werk des Heiligen Geistes. Und die Feuersäule und die Wolkensäule, das ist der Heilige Geist. Der Geist Christi, der vorangeht, der sie führt. So, das ist ein Leiten, ein Lernen. Dazu muss man gedemütigt, dazu muss man geläutert. Und das geschieht manches Unterzucht, aber man muss lernen, auf die Leitung des Geistes Gottes zu hören. Ich bin immer wieder, komme ich ins Gespräch mit Menschen, die, und anderem einen Bruder vor Augen habe ich, der mir sagt, Mann, warum ist Gott nicht so auch heute bei uns? Warum nicht in einer Wolkensäule und Feuersäule? Weißt, das könnte ich ja sehen. Ja, das, immer wieder komme ich in einen Punkt, wo er sagt, also enttäuscht, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott nicht so sichtbar führt und nicht so sichtbar leitet, so wie damals. Zu einem, wir leben in einer Zeit, wo es heißt, aus Glauben und nicht aus Schauen. Und darum ist uns diese Gnade geschenkt, dadurch erlöst und gerettet zu werden. Zum anderen, wir haben mehr, oder nicht mehr. Wisst ihr, was wir haben? Wir haben diese Feuer und die Wolkensäule, die außerhalb vom Volk war. Überlegt mal in uns. Das ist nicht, ich sage, das ist mehr. Es ist weit mehr. Nun müssen wir das verstehen, dann müssen wir es glauben und dann müssen wir lernen, wenn sie aufbricht, aufzustehen, wenn sie sich setzt, aufzusetzen. Und wenn sie nur eine halbe Meile geht, dann gehen wir auch nur eine halbe. Und wenn sie weit geht, gehen wir weit. Wie der hier bis nach China. Ich mache ungern Werbung, aber dafür lohnt sich. Mir wurde das von 2 Schwestern empfohlen. Eine war sogar so lieb, hat es mir gekauft. Und ist mir zum großen Segen geworden. So, das ist, ich nehme einfach in die ganze Thematik und ich hoffe, die Neuen dazu mit abgeholt zu haben. Wunderbar. Jetzt bin ich hier. Ihr habt die Bibeln dabei? Okay, wir blättern gleich in ihr. Bevor ich mit euch die Gliederung anschaue, möchte ich mit euch vor der Pause, das ist, glaube ich, gut von der Zeit her, vor der Pause noch etwas zur Symbolik dieses Buches sagen und mit euch da ein bisschen arbeiten, um ein richtiges Verständnis bzw. eine Grundlage zu schaffen, um diese Dinge zu verstehen. Ich rede bewusst von der Symbolik des vierten Buch Moses. Und diese Symbolik, oder dieses Buch ist voll von Symboliken. Von Dingen, die wir verstehen müssen, wie, oder ich, vielleicht will ich es so provokativ sagen. Müssen wir alles buchstäblich verstehen oder dürfen wir Dinge geistlich auslegen? So, das ist diese ganze Thematik. Und ich sage, wir müssen In der Weisheit, in der Demut, in der Treue zum Wort, im Kontext der Schrift, innerhalb der Bibel selbst, müssen wir die Bibel geistlich verstehen und geistlich deuten. Das müssen wir, haben keine andere Wahl. Wenn wir das nicht tun, es gibt nur wenige, wirklich wenige Stellen meines Erachtens, wo ich sage, da muss man nicht deuten, weil das Geistliche ist klar formuliert, aber selbst das ist geistlich. Aber in vielen Dingen müssen wir geistlich deuten. Und ich glaube, auch da einen großen Gewinn von der Schrift haben. Eine starke Symbolik sind die Ortschaften in dem vierten Buch Mose. Das heißt, diese Wüstenwanderung. Wenn ihr an die Wüstenwanderung denkt, was habt ihr für ein Bild im Kopf? Also jetzt ganz, keine Ahnung. Also ich habe ein bestimmtes Bild. Wie sieht eine Wüste für euch aus? Leer, hügelig, heiß, Sand, viel Sand, trocken, nachts übelst kalt. Gell? So, das ist so. Und dann denken wir, dann ist das Volk 40 Jahre durch solche Dünen gewandert. Ja, so von einer Düne zur anderen. Und dann, das ist zu kurz. Ja. Es gab in dieser Wüste, in der sie gewandert sind, teilweise echt schöne Stellen. Und Weiten und Höhen und Berge und Täler. Das ist jetzt nicht eine klassische Wüste, wie wir uns vielleicht vorstellen, die Sahara. Ja, wo man dann, das ist nicht das Bild. Aber die Wüste spielt eine große Rolle in diesem vierten Buch Mose und steht letztendlich einfach für Prüfung, Läuterung und Versuchung. Wo kennt ihr das noch, dass die Wüste dafür steht? Sehr extrem, hat auch was mit 40, mit der Zahl zu tun. Jesus wurde versucht und geführt vom Heiligen Geist in die Wüste. Und dann heißt es eigentlich an einem einsamen Ort, um da versucht zu werden. Und übrigens, wie das Volk Israel 40 Jahre versagt hatte, hat das wahre Israel, nämlich der wahre Israel, das ist Christus, 40 Tage nicht versagt. Ja? Stellvertretend hat er das sozusagen durchgespielt. Und man sagt, ja, aber es sind nur 40 Tage, was sind das im Vergleich zu 40 Jahre? Aber schaut euch mal die Versuchung an. Also das, was er in 40 Tagen erlebt hat, haben sie in 40 Jahren erlebt. In einer extrem komprimierten Weise. Aber er hat diese Versuchung für dich und für mich, hat diese Wüste durchgelebt, ohne eine Sünde. Das ist gewaltig, das ist gewaltig. Also, die Ortschaften spielen eine große Symbolik. Und ich behaupte, dass wir die Ortschaften auch in der Bibel deuten müssen. Und ich bereite euch ein Stück weit schon auch auf das Buch Offenbarung damit vor. Weil wir müssen Bilder deuten können. Aber deuten müssen wir sie von der Schrift und nicht aus unserem eigenen Verständnis oder Kultur oder diesen Dingen. Ich möchte Beispiele geben. Oder ich nenne euch drei Ortschaften, die im vierten Buch Mose eine große Rolle spielen. Das ist Ägypten. Das ist die Wüste selbst. Und dann ist das verheißene Land. Und diese drei Ortschaften sind tiefe geistliche Wahrheiten. Die stehen für bestimmte Dinge, für geistliche Realitäten. Das eine ist Ägypten, dann die Wüste und dann das verheißene Land. Und von Ägypten geht es ins verheißene Land. Das ist das Ziel. Da raus, da rein. Dazwischen ist eine Wüste. Und das ist, ich möchte beschreiben, dein und mein geistliche Wanderung. Ich hoffe, dass wir alle mal in Ägypten waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle in der Wüste sind. Und ich komme auch gleich dazu, obwohl wir eigentlich schon im verheißenen Land sind, aber sind wir noch in der Wüste. Und dann, das Ziel ist das verheißene Land. Um euch da ein bisschen vorzubereiten, schlagt mit mir Offenbarung auf. Normalerweise mache ich schwierige Stellen mit den einfacheren, jetzt muss ich einfach mit schwierigen. Aber das ist nicht so schwierig, wie es scheint. Hier haben wir eine gute Erklärung. Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Hatten wir am Sonntag mit Geschwistern schon mal kurz angesprochen gehabt. Kapitel 11. Habt ihr es? Ja, Ich lese einfach mal ein Stück, okay, dass wir da hineinkommen. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Also der Auftrag ist das Messen des Tempel Gottes. Und dem Altar, das heißt den Ort der Anbetung und den Menschen, die darin in diesem Ort anbeten. Also sie sollen messen. Messen steht für schau, ob es komplett ist. So wie man wenn ich sage, ein Tisch sollte 1,50 Meter sein und dann gehe ich hin und ich bestelle, dann nehme ich mein Maßband mit und dann gehe ich hin und sage, oder Gott sagt, hol den Tisch ab. Und wenn ich dann hingehe, sagt er, miss mal nach, ob das auch 1,50 Meter ist. Und wenn ich gehe hin und sage 1,40 Meter, sage ich dem, nee, ist noch nicht fertig, der Tisch. Ich brauche einen 1,50 Meter Tisch. Das ist Messen. Das heißt, ist der Tempel schon fertig? Schau, ist der Tempel schon fertig? Ist der Altar fertig? Sind die, die mich anbeten sollen, sind sie vollzählig da? Das ist das Bild für Messen. Und allein dieser Gedanke noch einmal, wenn Gott aber dann die Maßeinheit festlegt, was bedeutet das? Was bedeutet, wenn Gott eine Maßeinheit festlegt? Er bestimmt. Er sagt, wie groß der Tisch wird, oder? Er sagt, wie groß der Tempel wird, oder? So, das ist das eine. Er sagt, wie viele. Und er sagt auch, wann es fertig ist, oder? Und jetzt möchte ich euch noch eine herrliche Wahrheit sagen. Und es wird fertig. Messen gibt auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn Gott sagt, oh, ist noch nicht fertig, ich sage so, er legt ein Maß an dein Leben und sagt, oh, bist nur 1,70. Ich will aber, dass du 1,90 wirst. Okay. Das heißt, ich werde mal 1,90. Und wenn Gott will, dass ich 1,90 werde, dann werde ich 1,90. Es dauert zwar eine Weile, aber ich werde es. Weil Gott gesagt hat, ich werde 1,90. Das ist ja gigantisch. Gut für Frauen, ich weiß nicht, ob alle 1,90 werden wollen. Sagen wir mal 1,80. Gut, 78. Ja, aber das hat was mit Sicherheit zu tun. Messen hat auch was mit Sicherheit zu tun, Gewissheit zu tun. Und Johannes soll messen. Und er beginnt an zu messen. Was soll er messen? Guckt mal genau hin. Den Tempel Gottes, gell? Jetzt. Welchen Tempel Gottes soll er messen? Wir lesen, dann wird es klarer. Vers 2. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Das heißt, das Äußere brauchst du nicht messen. Das wird mir immer wieder kaputt gemacht. Aber messe das Innere. Das ist bestimmt. Ich lade euch zum Seminar Offenbarung ein, da werden wir über diese Dinge genauer uns beschäftigen, auch mit diesen 42 Monaten, all das, was das bedeutet. Aber ich möchte euch einfach nur darauf hinweisen, schaut mal, miss nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten. Interessant, gell? Er soll den Tempel messen, aber zertreten wird was? Die heilige Stadt. Das heißt, die heilige Stadt ist ein Tempel. Und der Tempel ist die heilige Stadt. Das heißt, der Tempel ist nicht nur ein Gebäude, denn eine Stadt hat mehrere Häuser und mehrere Wohnungen. Also es gibt eine Zeit, wo das Äußere zertreten wird, wo das Äußere geplagt wird, wo das Äußere bedrängt wird, wo es eine Bedrängnis und Läuterung und Demütigung geschehen wird. Aber das Innere ist sicher. Da gibt es ein Maß, weil es zur Vollendung kommt. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Zeugen, zwei Ölbäume, die Zeugnis ablegen sollen. Ich lese ab Vers 3. Und ich werde meine zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch und bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn ihre wenn ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Wie gesagt, Einladung zum Seminar, dann würde ich euch erklären, warum ich glaube, dass hier das Alte und das Neue Testament gemeint ist. Und nicht Elia oder Mose oder irgendein Mensch, sondern das ist die Schrift. Dann gehen wir in Jeremia, in Jesaja, in Hesekiel und vom Alten Testament möchte ich euch aufzeigen. Das ist die zwei Leuchter, das ist das Zeugnis des Wortes Gottes, das ist das Alte und das Neue Testament. Und darin liegt die Kraft und darin liegt die Vollmacht und darin liegt auch das Wirken, durch das Gott wirkt, vernichtet, und ein Gericht ausübt, aber auch und so weiter Zeugnis gibt. Und jetzt schaut mal Vers 8. Und ihr Leichnam, also von diesen zwei Zeugen, ich sage das Alte und das Neue Testament, und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Seht ihr das? So, wer wurde gekreuzigt? Jawohl, wir wissen das. Wo wurde Jesus gekreuzigt? In Jerusalem. Wurde in Ägypten gekreuzigt? Wurde in Sodom gekreuzigt? Oh, hat er einen Fehler in der Bibel. Da hat Johannes sich vertan. Vor allem, er hat zwei Städte genannt. Ist ja komisch, gell? Nennt zwei Städte, Jesus ist doch nur einer. Aber schaut mal, was er sagt. Und ihr Leichnam wurde auf der großen Stadtlinie, die geistlich gesprochen, allein das muss uns doch schon sagen, okay, das, was jetzt kommt, ist geistlich. Und geistliche Dinge muss man geistlich deuten, muss man auslegen. Und jetzt sagt er, die Stadt, die in der unser Herr gekreuzigt wird, ist eigentlich Sodom und Gomorra. Es ist eigentlich Ägypten. Und Wie meint er das? Und er sagt, das muss geistlich gedeutet, es muss geistlich verstanden werden. Es ist nicht eine Stadt und es ist nicht Jerusalem. Es ist nicht Jerusalem. Das ist, ich vermute, ihr kennt einige Theorien, gell? Diesbezüglicher Stellen, was da eigentlich geschieht und wann es geschieht und wie es geschieht. Hier ist nicht die Rede davon, dass da Mose und Elia oder wer auch immer dann nach Jerusalem gehen und dann dieses Zeugnis und dann werden sie dort getötet. Das ist überhaupt nicht die Rede davon. Für was? Wir müssen verstehen, für was steht Sodom? Und wir müssen verstehen, für was steht Ägypten? Und wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, in welcher Stadt unser Herr gekreuzigt wurde und warum das damit gemeint ist. Ich möchte euch gleich das auflösen. Geht mal in Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1. Vers 1. Die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. In den Tagen über Hosia, Jatam, Ahas, Hiskia, den König von Juda. Also wir bekommen hier die Information, Jesaja weissagt über wen? Über Juda und? Ist das Gleiche? Juda und Jerusalem. Jerusalem steht für was? Fürs Nordreich und Juda für Südreich. Okay. Und jetzt, also er weissagt über zwei Städte. Und jetzt schaut mal Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Auf die Weisung unseres Gottes Volk von Gomorra. Ah gut, das ist nicht an Israel gerichtet. Gut, denn was jetzt kommt, ist alles andere, ja, als gut. Denn er sagt, wer hat von euch Schlachtopfer gewollt? Wer hat von euch Brandopfer gewollt? Ich lese euch das vor. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von den Wildkälbern satt. Am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um von meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat es von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer, das heißt unnützige, keine heiligen, keine wertvoll. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel, das heißt Gebete übrigens, Opfer, brauche ich von euch nicht, Gebete brauche ich von euch nicht. Neumond und Sabbat, ein Einberufen von Versammlungen, das heißt Feste feiern, Gottesdienste, all die Ostern, Weihnachten, was auch immer, alles das. Dann sagt er, das, ich rede in unserem Kontext. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zu Last geworden. Ich bin es müde, sie zu tragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände und euer Blut wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht und so weiter. Er redet hier zu seinem Volk, nicht zu Sodom und zu Gomorra, aber er bezeichnet sie als Sodom und Gomorra. Warum? Weil in ihnen die Dinge getan werden, die in Sodom und Gomorra geschehen, weil ihr Wesen und ihre Ausrichtung und ihre Haltung sich nicht unterscheidet von Sodom und Gomorra. Schaut mal, sie haben Gottesdienste gefeiert, sie haben gebetet, die haben gesungen, die haben den Jahreskalender beachtet, die haben all das getan. Und nach außen hin, perfekt, das ist ein gottesfürchtiges Volk. Und Gott sagt, ich will das nicht haben. Wenn ihr betet, ich mach so. Warum? Weil es eine Diskrepanz ist von dem, was ihr als religiöses Getue tut, aber letztendlich glaubt ihr gar nicht mir, ihr folgt nicht mir, ihr dient nicht mir, ihr dient eurem eigenen Fleisch letztendlich und nicht mir. Und er bezeichnet sich Sodom und Gomorra. Warum? Weil dann führt es uns in die Geschichte, in die Schrift hinein und wir gucken, was macht Sodom und Gomorra aus? Und dann lernen wir Sodom und Gomorra kennen und dann wissen wir, was Gott mit Sodom und Gomorra gemacht hat und warum er sie vernichtet hat. Und was für einen Lebenswandel sie geführt haben, was für eine Haltung, eine geistliche Haltung sie an den Tag gelegt haben, was sie mit Gläubigen gemacht haben, was sie mit Lot angestellt haben und was sie mit den Gästen Lots anstellen wollten. Und dann merken wir, oh, das steht für Sodom und Gomorra. Und Gott sagt, ihr seid nicht anders als die. Sie sind nicht Sodom und Gomorra. Das ist keine Verortung auf der Landkarte, dass auf einmal hier Südreich und Nordreich ins Zweitstromland versetzt worden sind. Das ist es nicht, sondern hier ist eine geistliche Verortung. Die werden, wo, ich sage mal so, das heilige Volk Gottes mit dem Berg Gottes, mit all dem, wird verortet in der Welt. In der Sündenbeladenen, in der Verdorbenen, in Gott entfernten, in den brutalen, bösen Taten tun, unrein, all das, was hier, Unterdrücker, Weisen und so weiter, das widerspiegelt ihr Wesen. Und wenn dann in Offenbarung heißt, wo ihr Herr gekreuzigt worden ist, dann heißt letztendlich, wo wurde er gekreuzigt? In der Welt. Und nicht in einer, weil das ist nicht nur eine Stadt. Und was macht diese Welt aus? Wird beschrieben mit Sodom und Ägypten. Für was steht Sodom? Für eine Abgrundivität, Verdorbenheit, einen Verlust an Moral, an Ethik, an all diesen Dingen. Willkommen in unserer Welt. Für was steht Ägypten? Für Sklaverei, für Gefangenschaft unter einem Möchtegern-Gott, der behauptet, er ist Gott, es aber nicht ist. Und die Kinder Gottes versklavt und sie dazu bringt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, unter Knechtschaft bringt. Und sie dazu bringt, ich habe das jetzt, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesagt habe vor kurzem, aber sie dazu bringt, ihm einen Götzentempel zu bauen. Denn was musste Israel tun? Pyramiden bauen, Ziegel brennen. Und was war das? Das waren die Begräbungsstätte für die Pharaonen. Und was waren das? Tempel. Überlegt mal, das Volk Gottes eigentlich, Gott gehört, baut an einem Tempel für einen Götzen. Kann ich mir vorstellen. Das ist das, und das ist Ägypten. Das ist versklavt sein im geistlichen Sinn, versklavt sein unter den Teufel. Ihm zu dienen und ihm anzubeten, einen Götzendienst zu veranstalten, der sogar so fromm aussieht, nach Jesaja, wo man denkt, ja, guck mal, Feste, Neumonde, Gebete, Opfer, all das. Und Gott sagt, das ist Götzendienst, das ihr betreibt? So, Ägypten versklavt unter die Herrschaft des Teufels, das ist ein Leben unter dem Fürsten, der Macht, der Luft. Schlag mit mir 2. Korinther 4, Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4. Lass uns 3 lesen, da beginnt ein Satz, zumindest im Deutschen. Bei Paulus ist es ja im Griechischen schwierig, einen Anfang zu finden. Der kennt kein Punkt und Komma. Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Wenn Menschen Jesus Christus nicht erkennen, woran liegt's? Ah ja, die können nicht, die wollen nicht. So, woran liegt's? Weil der Fürst der Macht der Luft, der Gott der Welt, der Finsternis, ihr Sinn verblendet hat. Das ist der Grund, das ist verblendet. Das ist, der Mensch ist versklavt. Er lebt in der Finsternis. Warum? Damit er diesen Lichtglanz, diese Herrlichkeit des Evangeliums in Jesus Christus, damit er es nicht sieht. Das ist das Hauptwerk des Feindes, des Teufels. Er versklavt Menschen, damit er Gott in Christus nicht erkennt. Er darf Gott überall erkennen. Er darf an Gott Abraham, Isaac und Jakobs glauben. Überlegt euch mal, das darf er. Er darf glauben, dass man sogar den gleichen Gott hat wie die Muslime, kein Problem. Er darf glauben, dass Gott Bäume gemacht hat oder dass Gott vielleicht sogar ein Baum ist. Er darf glauben, dass Gott ein Tier ist oder ein Mensch ist. Das ist kein Problem. Er darf nur nicht glauben, dass Gott sich in seinem Sohn offenbart hat und dass Gott der Sohn Gottes ist. Das darf er nicht glauben. Sonst darf er alles glauben. Und deswegen baut er für jeden Menschen eine Religion auf. Für jede. Und es ist egal, wie man sie nennt. Darf ich jetzt echt, also ich fange mal ganz einfach an. Ihm ist egal, ob man das Buddhismus nennt oder das Muslimus wollte ich schon sagen, Islam nennt. Ihm ist es egal, ob das man Hinduismus nennt. Ihm ist es egal, ob man das katholisch oder evangelisch nennt. Ihm ist es egal, ob man das Baptist nennt oder Methodist nennt. Ihm ist es absolut egal. Solange man darin keinen Christus erkennt, ist er glücklich. Und ich glaube, er schafft jedem Menschen, Religionen Menschen, eine passende Religion, damit er denkt, er ist fromm und gläubig und religiös, aber an der Wahrheit vorbeischleicht. Das schafft er. Und wenn der Mensch nicht religiös ist, schafft er ihm irgendeine andere Religion, ob Materialismus oder sonst irgendwas, um ihn darin eine Religion zu schaffen, damit er bloß nicht an dem Licht der Erkenntnis der Wahrheit teilnimmt. Der Mensch ist versklavt in einem Gefängnis, nach Korintherbrief. Der ist gefangen in dem Gefängnis. Kann selbst eigentlich da nicht raus. Und dann schaut mal, was er dann schreibt. Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das sind Wahnsinnverse. Was Paulus sagt, der gleiche Gott, der damals in die Finsternis, in das Tohuwabohu der Schöpfung der Welt gesagt hat, es werde Licht. Und was passierte? Und die Finsternis sagt, nö, das Licht kommt nicht. Und das Licht sagte, oh, ich krieg's nicht hin. Bisschen viel zum Scheinen. Die Dunkelheit ist zu groß, ich kann's nicht durchleuchten. Gott sprach und es wurde Licht. Und dann sagte er, und genau so spricht Gott in die Herzen der Menschen, es werde Licht. Und es wird Licht. Der gleiche Schöpfer Gott spricht und auf einmal leuchtet in unseren Herzen die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir erkennen auf einmal das Licht Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist herrlich, herrlich, herrlich. So, das heißt, in dieser Welt, wenn ich Welt sage, bitte, wir müssen unterscheiden. Wenn ich Welt sage, meine ich nicht diese Kugel. Wisst ihr, wie viele glauben, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist, dieser Kugel, auf der Menschen leben? Weil da steht der Gott dieser Welt. Und wenn ich behaupte, aber der Gott dieser Welt ist mein Herr Jesus Christus, dann sagen, und nicht wenige Christen glauben eher, dass der Teufel Gott dieser Welt ist, als der Jesus der Herr dieser Welt ist. Weil sie sagen, ja guck doch mal an, wie es dieser Welt geht. Ich sage, das hat was mit der Wüstenwanderung zu tun. Wer hat das Volk in die Wüste geschickt? Der Teufel. Gott. Könnte er sie direkt ins verheißene Land bringen? Der Weg wäre viel kürzer gewesen. Er führt sie dahin, nicht ohne Grund. Darum habe ich euch dahin geschickt. Der Herr ist der Herr dieser Welt. Ich könnte jetzt nicht wenige Bibelstellen, angefangen über die Psalmen. Wie viele Psalmen haben wir, die diese Wahrheit deutlich machen? Er regiert über alles. Bin ich nicht der Herr eines Fleisches? Nein, der Teufel. Überlegen wir, was wir da behaupten, was wir glauben. Wem wir dadurch die Ehre geben. Wenn es heißt, dass der Teufel der Herr dieser Welt ist, dann ist die Rede von einem Zeitlauf, von einem Zeitgeist, von einem geistlichen Prinzip. Und da ist der Teufel der Herr. Das heißt, die Welt als ein antigöttliches Prinzip, das ist Welt. Das heißt, er prägt eine Weltvorstellung, eine Weltethik, Weltmaßstab, wie man denkt, wie man sich anzieht, wie man redet, wie man handelt, was Sexualität ist, was Geld ist, was Beruf ist, was Selbstwahrnehmung ist, Selbstwertgefühl, keine Ahnung. Er schafft eine Welt. Er macht nicht die Kugel, er macht nicht die Menschen, aber er macht eine Weltanschauung. Vielleicht ist das noch besser. Und darüber regiert er. Durch Dämonen und Irrlehren und diese Dinge. Er regiert Menschen, indem er sie versklavt unter dieses Denken, unter diese Prinzipien. Und darüber, über diese Welt regiert er. Versteht ihr das? Ich halte die Unterscheidung für sehr wichtig. Epheserbrief Kapitel 2 trifft's und macht die Unterscheidung nochmal deutlich. Ich mache gleich Pause, okay? Epheser Kapitel 2, 1 bis 3. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Herrlich, oder? Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Und das ist der Ausdruck, Zeitlauf dieser Welt, das Grundverständnis, das Weltprinzip. Ihr habt früher so gelebt nach diesen Maßstäben letztendlich. Das ist, was bedeutet, tot sein in Vergehungen und Sünden. Man lebt nach dem Zeitlauf und Prinzipien dieser Welt. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es gibt Menschen, die stehen unter der Herrschaft des Teufels und durch seinen Geist, Anführungsstrichen, durch die Dämonen, beherrscht er diese Menschen und leitet sie. Es gibt in einer ganz einfachen Form der Beherrschung bis in extremste Besessenheit. Wie Markus Kapitel 4 in den Sonntagspredigten gerade angeschaut haben, wo in einem Menschen über 2000 Dämonen gewohnt haben. Extremste Beherrschung. Und ich behaupte, und das ist so, dass es Menschen gibt, in denen wohnt kein Dämon, aber es gibt einen anderen Zugriff, wie er die Menschen sich zu Anteil hat. Und er schafft eine Welt, ein geistliches Prinzip, das die Menschen kontrolliert. Ich will jetzt, das klingt, ich weiß, wenn ich das sage, ist das sehr oberflächlich, aber Werbung ist eins von die Art der Kommunikation, wie man Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, sich selbst zu verherrlichen, sein Leben zu verwirklichen. Ja, ich muss euch keine Beispiele nennen, wir wissen das. Er weiß, wie er und mich, dich lockt, um Dinge zu tun und dich dazu bringt, zu glauben, dass du selbst die Entscheidung getroffen hast. Der ist ein Meister darin, dieser Manipulation. Er ist ein Meister, dich irgendwo hinzuführen, dich zu bestimmen und dir den Eindruck zu geben, das willst du wirklich. Und du wirst sagen, ich bin frei, ich habe mich selbst dazu entschieden und das gefällt mir. Und ohne zu merken, dass eigentlich du das gar nicht willst und dass dir jemand ins Ohr hineingelegt hat. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Ja? Das hat mich sehr beeindruckt. Das hat mich sehr beeindruckt und auch zugleich Angst gemacht. Es gibt Menschen, die Experten sind, Menschen zu manipulieren. Die wissen, wie das geht. Und übrigens, solche sitzen meistens an den Schreibtisch und machen Werbung. Weil sie wissen, wie man Dinge an den Mann bringt. Wie bringt man dazu, jemanden etwas wahrzunehmen und zu sagen, das gefällt ihm, obwohl, und nicht zu sagen, du, jetzt kauf. nur in dem Maße, dass man ihm bestimmte Bildreize gibt, die er eigentlich erst gar nicht wahrgenommen hat, aber sie sind da, aber er hat sie nicht bewusst wahrgenommen, aber die gehen an ihm vorbei und das Unterbewusstsein schnappt sie auf. Und das Unterbewusstsein prägt dann dein Wollen und dein Denken und dein Wünschen. Und das merkst du nicht einmal. Und darum findet ihr in der Werbung zum Beispiel, ich will jetzt keine Vorlesung über Werbung machen, aber findet ihr, dass die Bilder sehr schnell vorbeilaufen. Selten, dass Werbung dann ein Bild, Sonnenuntergang, 30 Minuten und dann Werbung, mach Urlaub dann irgendwo. Sondern ganz viele Reize, zack, zack, du hast kaum gerade eins wahrgenommen, um darüber nachzudenken, findest du gut oder zack, das nächste, zack, zack, zack. Kennt ihr das? Wenn jemand Fernsehen schaut. So, zack, 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 zack. So. Es gibt die größten, also eine Gruppe, die das sehr gut beherrscht, das sind Verkäufer. Und sie, wenn sie diese Mechanismen kennen, die beherrschen das sehr gut. Und es gab einer, der hat die Verkäufer wiederum geschult und ihnen gezeigt, was es möglich ist. Und nur um ein Beispiel euch zu geben, das hat mich sehr beeindruckt, ich will es ganz kurz erzählen. Der hat einen Verkäufer hingesetzt, ihm gegenüber und hat eine Krawatte genommen und unter dem Tisch gehalten und hat gesagt, greif die Krawatte. Und dann, okay, dann nimmst du uns, spürst du sie, bla 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 bla. Und er hat sie nicht gesehen. Die saßen so am Fenster, an einem Tisch, in so einem Café. Und dann sagte, denk an eine Farbe. Und zuerst sagte, guck mich so an, guck mir in die Augen. Und dann guckt in die Augen und sagte, denk an eine Farbe. Und dann denkt an eine Farbe. Und dann sagte, und jetzt denk an ein Muster. Und dann denkt an ein Muster. Und dann sagte er, sag mal, was hast du gedacht? Was für eine Krawatte soll ich dir geben? Und sagte, blau mit weißen Punkten. Und dann zack, zieht er raus eine Krawatte blau mit weißen Punkten. Und der natürlich aus allen Wolken. Und sagt, hast du das dir selbst? Und er dachte, ja. Und er wundert sich selbst, dass er überhaupt nur so eine Krawatte ist, nicht die schönste, gell? Und dann sagt er, weißt du, dass das eigentlich gar nicht deine Gedanken waren? Wie? Und dann zeigen sie eine Wiederholung. In dem Moment, wo er ihm sagt, guck mir in die Augen, fährt ein Auto vorbei im Fenster weiß mit blauen Punkten. Fährt vorbei, er nimmt es nicht wahr, bewusst. In dem Moment, wo er sagt, denk an eine Farbe und ein Muster. Was bleibt ihm? Das Erste, was in den Sinn kommt, ist das, was er da unbewusst wahrgenommen hat, blau mit weißen Punkten. Was ich damit sagen will, der Mensch ist absolut manipulierbar. Er ist manipulierbar. Und ihr habt keine Ahnung, wie viel von euren Entscheidungen und Wünschen und oh, das gefällt mir aber, das finde ich schön. Nicht eigentlich aus eurer Natur, die Gott geschaffen ist, sondern aus dem Fürst der Macht der Luft, der ganz genau weiß, was er uns schmackhaft macht, wie er es macht. Und ich sage es nochmal, uns dazu bringt, dass du und ich meinen, das gefällt mir. Ich habe die Entscheidung getroffen. Er ist ein Lügner und Betrüger und Mörder durch und durch. Und Menschen sind versklavt. Das ist Ägypten. Das ist nur eine kleine Dimension von Ägypten. Aber das ist in Ägypten. Und dann machen wir Dinge und bauen ihm einen Tempel. Statt ein Tempel des lebendigen Gottes zu sein, bauen ihn in einem Tempel und wissen es nicht einmal, dass wir ihm ein Weltsystem aufbauen, wo er sich verwirklichen, verherrlichen kann ohne Maß. So, das erste ist Ägypten. Nach der Pause das nächste. Okay? Bin schon ein bisschen hinterher.